Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze weite Welt. Heute ist der 14. Mai 2021. Dieses Format heißt Stabil durch den Wandel. Neben mir ein Mann mit Format, der so wunderschön pfeifen kann.
Ja, wunderbar. Also wir haben heute einen sonnigen Tag und darauf freuen wir uns. Und ich denke, heute Nachmittag werden wir wieder über die 20-Grad-Marke kommen, wenn wir uns hier auf den Balkon setzen, in die Sonne. Und genießen momentan wirklich den blauen Himmel, nicht ein Wölkchen am Himmel, doch ganz hinten so ganz, ganz, ganz kleine. Und der Himmel ist wirklich, der See ist in diesem Fall ganz ruhig und wirklich wieder schön, ja, hellblau, ne? Also ja, tatsächlich dem Himmel entsprechend.
Dem Himmel entsprechend mit sanften silbernen Krönchen.
Da changiert es ganz gewaltig in Silberkrönchen und da freuen wir uns jetzt alle.
Also die Vokabel Silber müssen wir mindestens einmal in der Woche dabei haben, Andreas. Sonst ist es gar kein Silbersee mehr, wäre so.
So ist es.
Schön, dass du mir zustimmst. Ich freue mich. Ja, wir kommen sofort nach Amerika. Und in Amerika hat sich Ähnliches zugetragen wie kürzlich in Frankreich. Nämlich 124 pensionierte Militärgenerale oder Generäle, wir dürfen beides sagen, beklagen die mentale und physische, also damit angeschlagene Gesundheit des ins Amt gesetzten US-Präsidenten Joe Biden. Sie fordern auf, das kann nicht ignoriert werden, und sie werfen dem Land bzw. den Demokraten Wahlbetrug vor. Normalerweise äußern sich Militärs in den USA so gut wie niemals politisch. Sie sagen aber, angesichts der verheerenden, der katastrophalen Lage in den USA, haben sie es dieses Mal getan. 124 Generale, wir kommen gleich in die einzelnen Punkte, die Sie ansprechen, Andreas, aber das ist schon ein ziemlich gewaltiges Ding, übrigens in den deutschsprachigen Medien kaum zu finden.
Ja, das ist wirklich, ja, eigentlich nicht ungewöhnlich, aber es ist schon wirklich bezeichnend, so ist es richtiger formuliert. Ja, wenn wir von 120 Generälen sprechen, die jetzt, oder Generale, wie du sagst, ich neige zu dem dann sind das natürlich eine Riesengruppe im Verhältnis zu den gesamten Generälen, die es überhaupt gibt. Denn es gibt zurzeit zum Beispiel in den USA, ich habe danach gesehen, nur 39 aktive Generäle, nur 39 und 120 schreiben nun. Nun sind das natürlich welche, die außer Dienst sind, in Pension sind zu einem großen Teil, aber das ist in dem Verhältnis zu den aktiven Generälen eben halt das Dreifache. Und das ist schon eine Größenordnung, die eigentlich eine größte Schlagzeile wert sein sollte, auch in den deutschen Medien.
Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, damit du wirklich zufrieden bist. Also man kann wirklich beides sagen. Der General, die Generale und die Generäle. Also das ist Plural 2 dann, die Generäle. Und Plural 1 ist Generale. Bist du damit zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden und bleibe bei Plural 2, glaube ich, ist das.
Mach doch. Kannst du gerne. Wir sind ja auch zwei. Du nimmst den Plural 2 und ich nehme den Plural 1. Ich habe es nicht anders gelernt. Okay, also, was sagen die 124 pensionierten Militärgenerale, die diesen Brief unterschrieben haben? Was steht in diesem Brief drin? Also erstmal wird die Präsidentschaftswahl 2020 angezweifelt und die Fähigkeit Joe Bidens in Frage gestellt, dass er den USA als Präsident dienen kann. Er sei der falsche Mann, der ohne faire und ehrliche Wahlen an die Macht gekommen sei, indem man den Willen des Volkes übergangen habe. Biden wird vorgeworfen, angesichts des offensichtlichen Wahlbetrugs im Laufe der zurückliegenden Monate nicht entschieden genug reagiert zu haben. Also es gibt ja im Land viele Gremien, viele Parteien, viele Organisationen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, den Wahlbetrug in fast allen US-Bundesstaaten zu offenbaren, freizulegen. Und in diesem Fall muss man einfach sagen, er tut nichts dafür, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und es heißt hier, das FBI und der Oberste Gerichtshof müssen schnell handeln, wenn Wahlunregelmäßigkeiten auftauchen und sie eben nicht ignorieren, wie es auch im Jahr 2020 geschehen ist, im November, als das schon offensichtlich wurde.
Ja, man kann ja nur reininterpretieren, denn wir hatten mit Donald Trump zum Beispiel in den USA einen Präsidenten, der entscheidungsfähig war und auch entscheidungswillig war. Und offenbar will man solche Experimente nicht mehr. Und das sind alles tatsächlich Argumentationen und Indizien, die für einen wirklichen Deep State sprechen. Weil es wird ja immer wieder dargestellt, es handelt sich dabei um eine Verschwörungstheorie. Einen Präsidenten, den man dort quasi reinhieft in ein Weißes Haus in diesem Fall, der aber offenbar aufgrund seiner gesundheitlichen Lage, man mag da eigentlich gar nicht so richtig schlecht drüber sprechen, denn er ist ja aus meiner Sicht offenbar auch gesundheitlich so angeschlagen, dass er deshalb nicht mehr die Fähigkeit hat, irgendwelche wirklichen Entscheidungen allein zu treffen. Aber damit ist natürlich die gesamte Macht auf die Administration überlegt. Das heißt, es stört kein Präsident mehr, der vielleicht noch die Interessen des Volkes vertritt. Das ist ja hier eindeutig rein zu interpretieren.
Gut, ja, davon ist hier allerdings nicht auszugehen. Es heißt hier weiter, die Generäle nehmen ebenso Bezug auf die jüngsten Cyberangriffe in den USA. Da heißt es, die jüngsten Anfragen der Führung der Demokraten über nukleare Codeverfahren senden ein gefährliches nationales Sicherheitssignal an die nuklear bewaffneten Gegner und werfen die Frage auf, wer das Sagen hat. Wir müssen immer eine unanfechtbare Befehlskette haben. Es gab ja gerade einen Cyberangriff in den USA jüngst. Es gab schon einige, aber der letzte jetzt auf die US-Pipeline hat ja dafür gesorgt, dass in den USA, vor allem im Südwesten, Florida und so weiter, das Benzin knapp wurde. Das hast du, wir haben gestern kurz auch einen Artikel, einen Aufsager von Michael Wendler reingestellt, der allerdings sagte überall, und das haben dann Freunde von uns, die an einer anderen Stelle in Florida sind, die haben gesagt, nee, hier kann normal getankt werden, aber es gibt irgendwie schon ein bisschen Hysterie und Panik bei den Menschen.
Naja, dieser Cyberangriff, der ging ja nicht auf die Tankstellen und auch nicht an die Lager der entsprechenden Benzinreserven, sondern es ging ja um die Pipelines. Und die Pipelines müssen natürlich immer wieder die Zwischenlager auch nachfüllen. Und es ist natürlich immer eine gewisse Reserve noch da. Aber wir haben es gestern natürlich sofort gecheckt und an mehreren Stellen, und zwar auch in Florida, weil wir da natürlich mehrere Kontakte haben, und haben wirklich gebeten, dass sie zu den Tankstellen fahren. Und sind dann auch hingefahren und ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle, dass das auch gemacht wurde. Und dann kam die Rückmeldung ganz klar, hier wird normal getankt und das Benzin fließt ganz normal hier. Aber es wird wahrscheinlich einige Tankstellen gegeben haben. Daraus zu schließen, dass in ganz USA jetzt kein Sprit mehr ist, ist dann natürlich schon ein bisschen zu hoch gesprungen.
Ja, aber die Aufregung ist auch groß, wenn man zur Tankstelle fährt, gerade wo man dann lebt und da geht nichts, dann ist es natürlich klar, dass man da auch ein bisschen in Panik verfällt. Also, die 124 Generäle, Quersumme ist übrigens 7, ne? 124? Ja, hat nichts zu sagen, Andreas, keine Sorge. Die sagen eben auch, dass die Dienstunfähigkeit von Joe Biden immer sich ausweitet. Er wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, sagen sie. Und der ehemalige Präsident Trump hatte ja auch Bidens Dienstfähigkeit in Frage gestellt. Ja, und der Brief lehnt sich auch an das an, was der ehemalige Arzt des Weißen Hauses, Ronny Jackson, gesagt hat, Anfang des Jahres. Er hat ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, Biden ist unfähig, unserem Land als Präsident zu dienen. Also es gab ja, wir haben ja auch darüber vorsichtig berichtet, weil man ja auch ganz schnell über die Stränge schlägt und jemandem etwas anhängt, was dann vielleicht gar nicht stimmt, aber was sich natürlich sensationell anhört. Der neu gewählte US-Präsident ist demenzkrank. Das war ja das, was immer schon kursiert ist. Und das scheint sich jetzt doch auch durch diesen Brief zu verdichten und offiziell zu werden. Trump hat zwar auch gesagt, aber da hat man ja immer auch angenommen, das sei aus dem Konkurrenzkampf heraus. Ja, dann schreiben die Generäle, dass die Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle durch Covid-19 wie zum Beispiel exzessive Abriegelungen, die Schließung von Schulen und Geschäften und, was am alarmierendsten ist, die Zensur der schriftlichen und mündlichen Meinungsäußerungen, dass dies alles direkte Angriffe seien auf die Grundrechte in den USA. Wir müssen Politiker unterstützen, die handeln, um Sozialismus, Marxismus und Progressivismus zu bekämpfen, sagen die Generale. Wir unterstützen unsere konstitutionelle Republik und wir müssen darauf bestehen, fiskalisch verantwortlich zu regieren, während der Konzentration auf alle Amerikaner, vor allem die Mittelschicht, und nicht spezielle Interessen oder extremistische Gruppen mit Geld zu überschütten, die verwendet werden, um uns in kriegerische Fraktionen zu teilen. Also es scheint hier ein absoluter Rundumschlag zu sein.
Naja, ich meine, das ist ein Aufbäumen. Sie merken natürlich die Ernsthaftigkeit. Wenn wir natürlich wissen, dass die größte Wirtschaft tatsächlich, also mit dem größten Potenzial, in Fernost liegt und dort ein kommunistisches System ist, da passt natürlich ein sozialistisches als Übergang natürlich besser als ein rein kapitalistisch nach dem alten Muster. Und wenn wir wissen, dass natürlich die chinesischen Einflüsse in USA schon sehr stark sind, dann ist es auch klar, dass die Strukturen, die diese Umsetzung in Richtung der Kommunistischen Partei Chinas forcieren, natürlich dann auch dafür sorgen, bis in die obersten Generalitäten hinein, glaube ich zumindest, ihren Einfluss geltend zu machen. Und da passt dann eben halt tatsächlich ein entsprechender Präsident nicht rein, der wirklich Herr seiner Sinne ist. Das ist ja nicht neu. Das war ja schon während des Wahlkampfes war klar, dass Joe Biden nicht mehr Herr seiner Sinne war. Das kann man ja heute relativ gut rückwirkend auch erkennen. Man hat sich damals nicht getraut zu sagen, wie du sagst, man will niemandem etwas anhängen. Aber es war schon sehr deutlich. Das hat man gesehen an seinen Ansprachen, an seinen bestimmten kleinen Ausfällen, die er hatte, das war klar. Aber ich denke mal, man will so lange wie möglich herauszögern, dass jetzt der Präsidentenwechsel, der jetzt vermutlich relativ kurz bevorsteht durch diesen Druck, dass Kamala Harris, die ja nun schon in den Staatsschuhen steht und jetzt darauf wartet, das Amt zu übernehmen, wahrscheinlich als erste amerikanische Präsidentin.
Also, wenn zu der Zeit, als Joe Biden Präsidentschaftskandidat war, letztes Jahr also, doch schon klar war, dass er demente Aussetzer hat. Und das war klar, das ist auch schon Monate vor den Wahlen im November sichtbar geworden. Dann fragt man sich ja, warum, also nach normalem Menschenverstand müssen die Demokraten ja dann sagen, oh, das wird ein bisschen knifflig, das können wir dem Land nicht antun. Wieso, Andreas, setzt man denn dann Joe Biden da rein?
Naja, weil man vielleicht Kamala Harris nicht durchbekommen hätte und dann erst einmal eine Figur der alten Ära noch, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich Joe Biden so in die Altersklasse eher reinpasst von Donald Trump als andersrum. Und Donald Trump hat den Menschen natürlich ein sehr hohes Selbstbewusstsein zurückgegeben und auch die Freiheitssynapsen wieder aktiviert. Und da wäre vielleicht Kamala Harrison auch nach den, ich sage mal, Fiasko, was der Vorgänger Obama ja auch hinterlassen hatte, dass es da eventuell schwierig gewesen wäre, sie durchzubekommen. Und so bekommt man sie eben halt durch die Hintertür durch, indem man einen Präsidenten reinsetzt, wo man weiß, okay, nach einer gewissen Zeit muss der eh ersetzt werden, aufgrund Alters und Abnutzung oder Krankheit oder was auch immer. So ist das halt.
Ist es vielleicht ein Moment, den die Generale nutzen wollten jetzt, dass eventuell alles, denn es geht hier tatsächlich um, nicht nur um Joe Biden, sondern es geht um die Demokratische Partei, die sie ja hier gleichsetzen mit Sozialismus und Marxismus. Und hier heißt es in dem Brief auch weiter, der ist nämlich recht lang: China ist die größte externe Bedrohung für Amerika. Also du hattest ja auch gerade schon China angesprochen. Die Einrichtung von kooperativen Beziehungen mit der Chinese Communist Party ermutigt sie weiterhin Fortschritte in Richtung Weltherrschaft, militärisch, wirtschaftlich, politisch und technologisch anzustreben. Wir müssen mehr Sanktionen und Restriktionen verhängen, um ihr Ziel der Weltherrschaft zu verhindern und Amerikas Interessen zu schützen. Sie drücken sich sehr ähnlich aus zu dem, was Donald Trump zu seiner Amtszeit immer wieder befürchtet und geäußert hatte. dann wird die Meinungsfreiheit angesprochen. Der freie Fluss von Informationen ist entscheidend für die Sicherheit unserer Republik, wie die Rede- und die Pressefreiheit im ersten Zusatzartikel unserer Verfassung zeigt. Die Zensur von Sprache und Ausdruck, die Verzerrung von Sprache, die Verbreitung von Desinformationen durch Regierungsbeamte, private Einrichtungen und die Medien ist eine Methode, um den freien Fluss von Informationen zu unterdrücken. Eine tyrannische Technik, die in geschlossenen Gesellschaften verwendet wird. Deutlicher geht's nicht.
Ja, das ist das Gesetz der Wechselwirkung. Die USA haben in der Vergangenheit immer alle Staaten mehr oder weniger hinter sich gebracht. Und zwar mit ganz bestimmten Methoden. Die USA haben ja eigentlich nie wirklich Freunde gehabt, sondern vor allem Nützlinge. Und solange sie nützlich waren, wurde man hofiert. Und wenn man dann irgendwann nicht mehr nützlich war, dann wurde man eben halt im schlimmsten Fall eliminiert. Das ist nicht ganz neu. Und diese Methoden haben gut funktioniert, weil man sich gerne unter den Amerikanern auch dann unterworfen hat und hat gesagt, okay, wir machen das, wenn ihr das sagt, ihr großen US-Amerikaner. Nun sind die Chinesen aber etwas anders. Und die USA haben gedacht, dass sie China genauso runterbekommen, genauso in ihren Bann ziehen, aber das tun sie eben halt nicht. Und jetzt arbeiten sie mit denselben Mitteln und jetzt merken sie, dass da etwas aus dem Ruder läuft, weil die Kommunistische Partei nach wie vor an der Macht ist. Und da gibt es auch keine Meinungsfreiheit und jeder kann sagen, was er will. Und so versucht man von der fernöstlichen Seite diese chinesischen Strukturen und Methoden eben halt auch nach USA zu überführen. Und deshalb ist die Demokratische Partei wirklich eine sehr gefährliche Partei.
Als die Wahlen sozusagen entschieden waren, als trotz der Offenlegung vieler Wahlbetrugseinheiten in den verschiedenen Bundesstaaten Joe Biden als Präsident ins Amt gesetzt wurde, da haben wir hier, viele haben sich da übrigens auch enttäuscht abgewendet, übrigens auch in unserem Telegram-Kanal. Leser, die gesagt haben, oh, ihr habt immer den Trump gestützt und jetzt ist der nicht gewählt worden und alles ist aus und es bricht jetzt alles zusammen. Und nun ist es tatsächlich so, wir müssen die Wege gehen, die vorgegeben sind und manches muss länger ausgehalten werden beziehungsweise sich weiter steigern können, bis der Druckkessel auseinanderfliegt. Und wir haben damals gesagt, ja, Trump hat doch aber eine Saat gelegt. Und diese Saat, die in Amerika überall hochgewachsen ist, also wir wissen, dass es über die Hälfte der Amerikaner zu sein scheint, das zeigen alle Erhebungen, die konsequent hinter Trump stehen. Und die nicht hinter ihm standen, sehen jetzt, was passiert. Aber die Saat ist offenbar wirklich aufgegangen, die er in seinen 4 Amtsjahren gelegt hat. Wenn also 124 Generale, wie viel hast du gesagt, sind jetzt gerade in Amt und Würden?
39 aktive.
Also das ist ja dann, das ist ja eine Riesenzahl, kann man sich vorstellen. Es ist nicht nur das Dreifache, sondern es ist praktisch die ganze Vergangenheit, das vergangene Amerika, die Konservativen, die alle zusammenzustehen scheinen und jetzt das Land retten wollen.
Es gibt natürlich mehr Passive oder Generäle in AD, die eben außer Dienst sind, als natürlich Aktive. Auch das ist ganz klar. Insofern müsste man jetzt mal ermitteln, wie hoch eigentlich die verrenteten Generäle eigentlich ausmachen, wie groß. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also unterm Strich gesehen hast du recht. Wir sehen hier eben halt eine ganz klare Entwicklung, die sich tatsächlich von der Demokratie abwendet. Das wird hier deutlich gemacht. Und die Armee sieht hier, dass eine Veränderung stattfinden muss. Und dieser Freiheitssamen, den Donald Trump gesät hat, der läuft. Der Wald wächst sehr ruhig voran. Und dieser Wald ist das neue System und die Menschen wollen die Grundrechte, sie wollen die Freiheiten, weil darum müssten sie eigentlich nicht kämpfen, sondern es steht ihnen zu. Niemand hat das Recht, sie einzuschränken. Übrigens auch in Deutschland nicht.
Also ich möchte noch mal daran erinnern, dass vor wenigen Tagen in Frankreich ein offener Brief pensionierter Generale veröffentlicht wurde und sich dem angeschlossen hatten, wenige Tage später dann nochmal ein offener Brief mit 100.000 Militärangehörigen, die in dasselbe Horn stoßen wie auch die amerikanischen Militärs, nämlich Zerfall der Gesellschaft. In Frankreich ging es vorwiegend natürlich auch um den wachsenden Islamismus und hohe Gewalt und Kriminalität im Land. Da wurde ja auch beschrieben, dass manche Städte nicht mehr von den Polizisten besucht werden, dass die Polizei also in verschiedene Gebiete nicht mehr hineingeht. Ähnliches gibt es auch in Deutschland, vor allem Richtung Nordrhein-Westfalen, wie man weiß, aber auch in Berlin und anderen Großstädten. Ja, und das ist ja, also ich habe gerade noch mal, während du gesprochen hast, habe ich eingegeben bei Google, offener Brief US-Generale. Und dann habe ich es mit Generäle versucht und habe gedacht, vielleicht benutzt die Presse halt den zweiten Plural. Aber da habe ich auch nichts gefunden, außer auf ganz wenigen freien Blogs. Andreas, das sind doch, genauso wie diese französische Initiative, das sind doch, also sehe ich das falsch? Für mich ist das einfach ein weltbewegender Vorgang.
Ja, natürlich ist es das. Und es braut sich ja regelrecht zusammen. Und man merkt ja, wenn es 100.000 Soldaten sind, und zwar aktive, von 210.000 Soldaten, die es in Frankreich insgesamt gibt, handelt es sich also um die Hälfte der gesamten französischen Armee, die momentan sich dazu genötigt sieht, einen Brief zu schreiben. Also es ist ja nicht nur, dass sie dagegen sind. Ich bin sicher, in Deutschland sind die Quoten genauso hoch, wahrscheinlich sogar noch höher. Aber man traut sich ja nicht, aktiv zu werden. Hier können natürlich Zeichen gesetzt werden, die für andere Armeen wirklich wichtig wären. Aber wenn die Presse nicht darüber berichtet und wir keine öffentliche Meinung haben, sondern eine veröffentlichte Meinung im Rahmen von wirklichen Denunziantenplattformen, die wir hier mittlerweile haben, dass alle die Menschen, die frei denken, tatsächlich abgeurteilt werden, weil sie frei denken und dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Und wer einen anderen einen Verschwörungstheoretiker bezeichnet, der nimmt ja für sich das Recht der Wahrheit in Anspruch. Und wenn jemand sagt, ich bin im Recht der Wahrheit, dann brauche ich mich natürlich mit anderen nicht mehr auseinandersetzen. Und das ist natürlich wirklich eine tyrannische Grundhaltung. Also jeder muss sich der Tyrannei schuldig fühlen, wenn er den Begriff Verschwörungstheorie nutzt für andere Menschen, um andere abzuwerten, um mit ihnen nicht mehr sprechen zu können. Und das sind eben halt genau die Muster, die wir haben.
Neulich hatte der Oliver Jannich mal, da ging es darum, wie am Ende der alten Zeit so im jüngsten Gericht der Zustand der Welt sein würde. Und da steht ja viel im Alten und Neuen Testament, darüber reden wir auch oft hier. Und da hatte er einen Ausschnitt öffentlich gemacht aus Matthäus 12, also aus dem Neuen Testament. Und das ist wirklich sehr interessant in dem Zusammenhang, was jetzt eben in Sachen Meinungsfreiheit, aber vor allem auch Impfpflicht und Vorschriften Covid-19 passiert. Ich will nur diese zwei Sätze vorlesen. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören, wider die Eltern und ihnen zum Tode helfen. Und ihr müsstet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig.
Das ist der wichtige Punkt. Wer bis zu Ende beharrt, und das ist das, was du vorhin auch sagtest, dass Menschen abgesprungen sind schon bei solchen kleinen irdischen Dingen, wie, die sind ja im Verhältnis zur Schöpfung wirklich klein, die Abwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dass die Leute sagen, ihr habt gesagt und jetzt ist es so und jetzt hat er nicht und jetzt steigen wir aus. Das ist auch nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind die Personen, die sagen, wir wollen stabil durch den Wandel durchkommen, um dann wirklich in die Seligkeit zu kommen und nicht die Menschen, die vorher wegsprengen. Und das ist erlaubt, das ist in Ordnung. Jeder hat die freie Wahl seiner eigenen Entscheidung. Aber unsere Zielgruppe sind tatsächlich die stabilen Menschen.
Ja, und der Brief ist noch nicht ganz zu Ende, das lese ich noch schnell vor. Also, Sie monieren natürlich auch die von Biden wieder geöffneten Grenzen, zum Beispiel zu Mexiko. Seitdem strömen da ja jeden Tag Hunderte, vielleicht auch Tausende Kriminelle, viele Kriminelle, nicht alle, aber viele Kriminelle, auch das wurde nachgewiesen, über die Grenze in die USA. Ein ähnlicher Zustand wie auch in Deutschland schon seit 2015. Und hier heißt es bei den Generalen, offene Grenzen gefährden die nationale Sicherheit durch die Erhöhung des Menschenhandels, der Drogenkartelle, Terroristen, also der Einreise von Terroristen und der Gesundheit. Illegale überschwemmen unser Land und verursachen hohe wirtschaftliche Kosten. Wir müssen die Grenzkontrollen wiederherstellen und den Bau der Mauer fortsetzen, während wir unser engagiertes Grenzkontrollpersonal unterstützen. Souveräne Nationen müssen kontrollierte Grenzen haben. Und einer der Ex-Führungskräfte schreibt, unsere Nation ist in großer Gefahr. Wir befinden uns in einem Kampf um unser Überleben als konstitutionelle Republik, wie zu keiner anderen Zeit seit unserer Gründung im Jahr 1767. Der Konflikt ist zwischen Anhängern des Sozialismus und Marxismus gegen die Anhänger der konstitutionellen Freiheit und dem Frieden. Und also man ist hier ganz klar, man fordert auch die Bürger auf, wörtlich sich jetzt auf lokaler, staatlicher und oder nationaler Ebene zu engagieren, um politische Repräsentanten zu wählen, die zur Rettung Amerikas, unserer verfassungsgemäßen Republik, handeln und diejenigen, die derzeit im Amt sind, zur Verantwortung zu ziehen. Der Wille des Volkes muss gehört und befolgt werden. Wir sind mit Bedrohungen konfrontiert, die größer sind als zu jeder anderen Zeit, seit unser Land gegründet wurde. Zu schweigen wäre eine Pflichtverletzung. So endet der Brief.
Tja, das ist eine ganz klare, ernste Androhung auch einer Situation, die daraus heraus resultieren wird. Und wir dürfen nicht vergessen, was hier gefordert wird, sind hoheitliche Strukturen eines Rechtsstaates. Und die Hoheitlichkeit ist längst abhanden gekommen, weil das Weiße Haus, das heißt die gesamte Politik, inklusive auch der Armee, inklusive auch der Pharmaindustrie und so weiter, tatsächlich auch die Gesetzgebung maßgeblich beeinflussen. Das heißt also nicht mehr unabhängige Politiker, die in irgendeiner Form republikanisch ist nämlich ein ganz wichtiger Begriff, das kommt von Respublica, das Volk. Und aus diesem Grunde ist es auch so, dass Demokratien übrigens auch in der amerikanischen Verfassung nicht gewünscht sind, sondern ausgeschlossen sind. Das heißt, die amerikanische Verfassung sagt ganz klar, keine Demokratie, weil Demokratie tatsächlich Feudalstrukturen sind, die, wie Sokrates es damals schon beschrieben hat, immer zur Tyrannei führen werden. Und da muss man sich wirklich mit beschäftigen, mit dem Thema Demokratie. Und da herrscht natürlich ein unglaubliches Fehlwissen, denn unter diesem Begriff, unter dieser Headline kann man eigentlich alles mehr oder weniger durch Hohlbegriffe gewissermaßen neu definieren.
Ja, also könntest du dir denn vorstellen, dass auch in den USA jetzt so ein Szenario folgen könnte wie in Frankreich, dass sich jetzt dann auch aktive Militärs noch anschließen? Wie wäre denn dann eine Einschätzung auch? Wie sieht es bei denen aus?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es werden wahrscheinlich einige Militärs es irgendwann versuchen. Aber es ist eine hochkritische Geschichte, weil wir haben auf der anderen Seite eben halt das Kapital, das Vermögen. Und da die Staatsquote sehr hoch ist und dass die Staatsquote, also die Menschen sind, die vom Geld abhängig sind und das Geld letztendlich gesteuert wird von denjenigen, die das Geldsystem selbst inszenierten und auch installierten und die immer noch an der Macht sind, die finden wir eben halt bei den NGOs und den darüberstehenden selbsternannten Philanthropen, wie sie sich oft nennen. Und da steht natürlich Geld zur Verfügung, um Menschen tatsächlich auch relativ schnell wieder in eine andere Richtung umzukippen. Und wenn dann das bei führenden Personen macht, auch unter Androhung von Gewalt, wenn man unter unendlichen Geldmitteln, tatsächlich unendlich, weil man kann sie selber sogar herstellen, verfügt, hat man natürlich auch ganz andere Hebel bis hin in den kriminellen Bereich der Bedrohungen, tatsächlich solche Dinge zu unterbinden. Also es ist ja nichts mehr auszuschließen. Das klingt jetzt alles so weit hergeholt, aber die Rechtsstaatlichkeit, die Hoheitlichkeit eines Staates ist doch schon längst vorbei. Das heißt, hier kann man nur darauf bauen, dass die Menschen selbst anfangen zu sagen, es ist vorbei. Diejenigen, die das Ganze steuern, ist eine Handvoll Menschen auf der gesamten Welt gegenüber 7 Milliarden Menschen. Und wenn die Menschen das irgendwann merken, und das geht durch ein morphogenetisches Feld auf einer ganz anderen Ebene, nämlich des Geistes, wenn das kommen wird, dann sehe ich eine gute Chance, übrigens als einzige Chance.
Also die Franzosen haben sich davon nicht abhalten lassen. Die Aktiven, die Hälfte, hat sich gemeldet. Da scheint also die Hütte wirklich zu brennen. Und eventuell werden wir so etwas ja auch noch über Amerika vermelden. Aber was wir eben sehen dürfen, und das ist das, worüber wir auch immer sprechen, die Wahrheit ist schon draußen. Das Licht wirkt Und die Wahrheit wird komplett offenbart werden. Es ist alleine eine Frage der Zeit. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass alle, die auch jetzt schon im Wind stehen, der sich zuweilen zu einem Sturm entwickelt, dass die stabil bleiben, in sich stabil durch Gott vertrauen und einfach wissen, wir haben es ja gerade gehört bei Matthäus 12, wer bis zum Schluss durchhält, der wird selig werden. Wir müssen einfach lernen. Ich hatte gestern Abend ein schönes Interview mit Eugen Drewermann eingestellt, dem Theologen, der ja auch großen Zoff mit der Kirche hatte im Laufe seiner Amtszeit. Er ist jetzt auch schon über 80. Und der hat eben auch diesen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Menschen haben verlernt, auf Gott zu vertrauen. Die kommen gar nicht auf die Idee. Die sind so in Angst gefangen, dass sie denken, sie seien alleine. Aber wer entdeckt, dass, wenn er sich die Schöpfungsgesetze genauer anguckt, die ja funktionieren von Anbeginn an ohne einen einzigen Fehler und die auch eben ins Gottvertrauen durch Gebete kommen können, dass die natürlich nicht nur viel stabiler durch diese Zeit kommen, sondern am Ende auch aus dem Nadelöhr wieder raus.
Ja, und genau das ist das, was wir gelernt haben, dass die Gottgesetze sogar aus dem Grundgesetz gestrichen wurden. Und das ist das, was ich ja gestern auch in meinem Video aufgenommen habe, welches wahrscheinlich morgen übermorgen veröffentlicht wird, wo ich über diese Thematik spreche. Und diese Hohlbegriffe, über die wir sprechen, die bieten sich hier regelrecht an, mit denen man das Ganze dann auch umsetzen kann. Denn damit umgeht man natürlich die Gottesgesetze, wenn man Gott rausnimmt und sich selbst darüber erhebt. Ich denke da an die Eidesformel, die jeder Bundestagsabgeordneter abgeben muss, die sagt zum Beispiel, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren. Und dann geht es noch weiter, Schaden von den Abwenden und so weiter. Aber hier kommt dieser Begriff, seinen Nutzen mehren. Da sagen die meisten Deutschen, steht doch da, der soll dem deutschen Volk nützen. Aber das hat er gar nicht geschworen, denn er hat geschworen, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und nicht dem deutschen Volk zu nützen. Das ist so kleine Hohlvokabel, die man auch in eine andere Richtung bringen kann. Ich bin gestern da angeschrieben worden von einem Abonnenten, das fand ich ganz niedlich und da kam ich in diese Diskussion rein. Ich habe das mal gerade mal geprüft und gecheckt. Also zum Beispiel, man kann einer Kuh nutzen, wenn man sie füttert. Man kann aber auch den Nutzen der Kuh mehren, indem man sie zum Schlachter bringt. Oder nehmen wir das auf die Politik bezogen. Das Renteneintrittsalter wurde raufgesetzt, klar. Das erhöhte den Nutzen des deutschen Volkes. Das heißt, das deutsche Volk wurde damit nützlicher. Denn so müssen die Arbeiter länger arbeiten und bekommen weniger Rente. Oder gucken wir uns den Euro-Rettungsschirm an oder die Bankenrettungen. Ohne den Euro gäbe es übrigens keine Notwendigkeit, ihn zu retten. Als wir die D-Mark hatten, selbst der Zloty damals, der sehr weich war, der wurde nie gerettet. Aber der Euro wird gerettet. Und wenn der Euro gerettet wird, warum? Weil man damit auf die deutschen Steuerzahler zugreifen kann. Die anderen Staaten greifen auf das Steuervermögen der Deutschen zu. Das heißt, der Nutzen des deutschen Volkes in der EU wird damit eindeutig erhöht. Ja? Und so zieht sich das Ganze natürlich durch. Das heißt, der Diensteid der Politiker, den kann man durchaus auch interpretieren, das deutsche Volk auszunutzen, damit sein Nutzen erhöht wird. Übrigens auch der Dienst, vielleicht interessant hier, Diensteid für Bundesbeamte, der ist auch ganz interessant, der lautet zum Beispiel, ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Was fehlt in diesem Eid? Das Volk, der Wille des Volkes und die Gerechtigkeit. Wird also der Polizei zum Beispiel befohlen, gegen die friedlichen Demonstranten vorzugehen, die momentan auf den Straßen stehen, dann können sie es ohne den Diensteid zu übertreten. Sie erfüllen damit nicht nur ihre Pflicht und wahren dabei sogar die bestehenden Gesetze. Gut, es gibt die Demonstrationspflicht, von der aber so gut wie keiner Gebrauch macht, weil der Druck natürlich auch des Kollektivs zu groß wird. Also das sind genau die Dinge, die wir hier haben, die wir finden in juristischen Formulierungen, die relevant sind für die Staatsgewalten und deren Ausübungen auf die Völker selbst. Weil die Völker bleiben eben halt und fallen hinten runter. Und das passiert, wenn man den Gottesbezug aus diesen Verfassungen oder den sogenannten Verfassungen rausnimmt.
Naja, du bist ja in diesem neuen Video auf diese Thematik eingegangen, aus meiner Sicht auf wirklich brillante Weise, wie du mehr oder weniger herstellst, wo wir derzeit stehen, auch mit unserem Grundgesetz und welchen Wert und Sinn dieses Grundgesetz eigentlich hat. Aber darüber werden wir jetzt mal nicht weiter reden, sondern das kann sich jeder anschauen, wenn das Video veröffentlicht wird. Wird es heute sein?
Heute oder morgen, ich kann es noch nicht genau sagen. Ich muss die Endabnahme machen nachher.
Okay. Gut, wir machen hier weiter. Vielen Dank für diese sehr interessanten Ausführungen. Wir kommen nochmal zurück nach Amerika. Den Brief haben wir ja nun durch, aber Joe Biden, der noch amtierende Präsident in den USA, hat jetzt von sich reden gemacht und das stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Er hat verkündet, dass die Maskenpflicht für Amerikaner aufgehoben wird und zwar nur für jene, die geimpft sind. Eine ganz einfache Botschaft hat er an die Bürger geschickt, geimpft oder maskiert? Das ist die Frage. Also Geimpfte dürfen demnach auf die Maske verzichten. Das ist ja auch etwas Ähnliches, was man sich in Deutschland, in Berlin schon überlegt hatte. Andreas, dann hat man praktisch, da brauchst du gar nicht mehr so ein Ohrring, wo Vaccin draufsteht, sondern da brauchst du keine Maske zu tragen und jeder sieht, du bist geimpft.
Ich weiß nicht genau, was du jetzt meintest.
Ja, ich meine damit, dass wenn ein Gesetz kommt oder wenn ein Staatschef sagt, wenn du geimpft bist, brauchst du keine Maske mehr zu tragen. Das ist ja eine Art Stigmatisierung.
Genau, das ist die Stigmatisierung. Also wir werden dann irgendwann Menschen haben, die dann noch eine Maske tragen müssen. Da weiß man, aha, das sind die Unsozialen. Die Asozialen, die haben sich nicht geimpft. So ist der allgemeine Tenor, der zwar falsch ist, aber so wird er verkündet.
Ja, und seine Botschaft lautete wörtlich, die Regel ist jetzt einfach. Lasst euch impfen oder tragt eine Maske, bis ihr das erledigt habt. Es kommt auf euch an. Und dann sagt er weiter, wenn ihr vollständig geimpft seid, müsst ihr keine Maske mehr tragen. Wenn ihr noch nicht geimpft seid, geht auf www.vaccines und so weiter, um euch für eine Impfung anzumelden. Und maskiert euch, bis ihr vollständig geimpft seid. Im Video, wo er das verkündet hat, erschien Joe Biden überraschend ohne Maske. Obwohl Joe Biden während des Klimagipfels, der im Rahmen einer Videokonferenz stattgefunden hatte, noch eine Maske getragen hatte. Also scheint der Mann vollständig geimpft zu sein. Ja, und viele finden das überhaupt nicht lustig. Ein Bürger zum Beispiel, der wird hier zitiert bei RT Deutsch, der schreibt, dies ist ihr schlimmster Fehler, seit sie Präsident geworden sind. Wir sind noch nicht so weit. Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind immer noch einem extremen Risiko ausgesetzt. Masken sind nicht 100% effektiv, aber wenn beide Parteien Masken tragen, sind sie fast geschützt. Und wissen Sie was? Die Leute lügen, besonders nicht geimpfte Republikaner. Das heißt, jetzt mit anderen Worten, er hatte vielleicht gehofft, dass die Leute das gut finden. Die Republikaner finden das natürlich auch gut. Aber auch die Demokraten, die ja in Angst und Sorge sind, weil sie immer alles glauben, was die Regierung und was die Massenmedien dort verkünden, die denken natürlich, dass sie sterben müssen, wenn sie keine Masken mehr tragen.
Ja, die Obrigkeitshörigkeit. Also man ist eigentlich in dieser heutigen sogenannten modernen Zeit nur noch erschüttert, wie die Menschen sich wirklich durch einfache Floskeln und Erhebung eines Arms wie eine Hammelherde von links nach rechts treiben lassen. Und das ist das, wo ich eigentlich da kaum noch etwas zu sagen kann.
Und eine RTL-Meldung, die ich gefunden habe, passt gut dazu, nämlich im Bundesstaat Ohio, das ist einer von den Demokraten regierter, der Gouverneur heißt DeWine und der hat eine ganz tolle Idee verkündet. Er verlost jetzt einmal wöchentlich $1 Million unter allen Neugeimpften. Und er möchte die Impfkritiker doch noch zu einer Impfung bewegen, sagt er, das ist sein Ziel. Und aktuell sind jetzt knapp 60% der gesamten US-Amerikaner geimpft. Kaum ein anderes Land hat weltweit eine solch hohe Impfquote, aber bei ihm ist es noch zu wenig und deswegen soll am 26. Mai die erste Ziehung stattfinden eines Gewinners. Insgesamt 5 Wochen lang können Geimpfte jeweils 1 Million US-Dollar gewinnen. Unterstützt wird die Regierung von der Ohio Lottery, also der offiziellen Lotterie des Bundesstaates. Ja,
mehr Menschenverachtung geht eigentlich gar nicht mehr aus meiner Sicht. Also es ist so schwer zu kommentieren. Aber ich bin sicher, dass die Leute sagen, oh ja, toll, da kann ich was gewinnen, da mache ich mit, da lasse ich mich impfen. Und es ist so unfassbar, was hier eigentlich abläuft. Ich glaube, kaum einer lässt sich impfen oder die wenigsten, weil sie Angst haben vor der Mikrobe, außer sie sind tatsächlich in diese Angst getrieben worden durch diese massenmediale, abgerichtete, gleichmäßige Propaganda, die da gelaufen ist. Die meisten können den Terror nicht mehr ertragen, nicht geimpft zu sein, stigmatisiert zu sein. Das ist der eigentliche Punkt. Ausgeschlossen zu sein, einer von den Bösen zu sein, die nicht bereit sind, sich zu impfen und damit ihre Familie schädigen, obwohl vielleicht umgekehrt sogar ein Schuh raus wird. Das wird sich noch zeigen. Also es ist so unglaublich. Also wenn ich mir vorstelle, dass die meisten Menschen sich diese Nadel in den Arm drücken lassen mit einem Stoff, der nicht erforscht ist im Detail. Das wissen wir, es ist ein Menschenexperiment. Und die Bild-Zeitung da wirklich von einem kleinen Pieks immer wieder spricht, was ich lese, dann zucke ich immer zusammen und denke, das kann nicht wahr sein. Die Leute lassen sich eigentlich nur impfen, aus meiner Sicht, dass sie wieder reisen können, wieder sich frei bewegen können und in ihre angebliche Freiheit wieder zurückkommen. Aber das wird nicht funktionieren, denn auch wenn sie alle geimpft sind, wird die ganze normale Kandare wieder angezogen, und zwar sowohl für die Geimpften als auch für die Ungeimpften. Wer jetzt durchhält, ist aus meiner Sicht klar im Vorteil.
Ja, für viele ist es schwer, inzwischen durchzuhalten, wenn auf Arbeit alle geimpft sind und man schräg angeguckt wird. Aber wer es schafft, also alle, die sich impfen lassen wollen, bitteschön natürlich. Wir wollen niemanden abhalten. Aber die, die es nicht möchten, denen sei empfohlen, durchzuhalten. Ja, es gibt verschiedene Maßnahmen in den verschiedenen US-Bundesstaaten in USA. Das zeigt das föderale System. Zum Beispiel in South Carolina hat der Gouverneur jetzt die Maskenpflicht für Kinder in Schulen aufgehoben. Auch dort werden künftig Impfpässe verboten. Genauso wie in Texas und in Florida. Und auch in Wyoming wird gemeldet, neben South Dakota, neben Florida, neben Texas wird jetzt auch in Wyoming der Impfpass verboten und verbannt, und man muss eine Strafe zahlen, wenn man als Behörde, als Gremium oder Kommission auffordert, einen Impfpass vorzulegen. Also, und da gibt es eine sehr spannende Meldung, die wir übrigens auch so gut wie nicht im Mainstream finden. Und immerhin handelt es sich hier um einen Weltstar, nämlich den von mir immer sehr gemochten Eric Clapton. Eric Clapton hatte ja, da haben wir Anfang des Jahres drüber berichtet, mit Van Morrison den alten Hit Stand and Deliver aufgenommen. Und der ist zu einem Anti-Lockdown-Song umgedichtet worden. Und es geht da also knallhart gegen die Lockdown-Maßnahmen. Da haben wir schon gesagt, Mensch, der Eric Clapton traut sich was, Van Morrison auch. Die etwas Älteren unter euch, ihr werdet diese Namen natürlich kennen. Und Eric Clapton hat aber sich impfen lassen. Offenbar ein bisschen unaufgeklärt. Und da heißt es, also Eric Clapton hat von den Nebenwirkungen berichtet, die er nach der Covid-19-Impfung erlitten hat. Und er bedauert, sich dieser Prozedur unterzogen zu haben. Und die Botschaft lautet, die er ausgesandt hat, folgendermaßen. Die wurde weitergegeben von seinem Produzenten Robin Monotti, Grazia Dei, ein italienischer Name. Er sagt also, ich bin ein Oldtimer. Ich habe mit großer Hilfe Sucht und Alkoholismus überlebt und stehe jetzt in dem größten Dilemma meines Lebens. Ich habe mich seit dem Brexit innerlich gegen unsere gewählten Führer gestellt, so hat er es gesagt, intuitiv an ihrer Integrität und ihrem Charakter gezweifelt. Mit der Ankunft von Covid-19 hatte ich gehofft, dann zählte ein paar Forschernamen auf, Epidemiologen und so weiter, dass die den Weg weisen würden, aber auf einmal wusste ich, dass wir in tieferen Schwierigkeiten stecken. Ich bin ein Mann des Glaubens, wenn auch abstrakt. Und was ich fühlte und sah, wie es sich im März 2020 entfaltete, begann mich wegzuführen von der Rhetorik der Regierung und der Hingabe der Öffentlichkeit an die politische Korrektheit. Ich suchte nach Helden, dann hat er ein paar Musiker gefunden im unglücklichen Ruhestand. Und er sagte, dann hat er noch so ein paar Freidenkerportale gefunden, 2, 3, das war alles. Dann wurde ich auf Van Morrison verwiesen, da habe ich meine Stimme gefunden und obwohl ich seine Worte sang, halten sie in meinem Herzen wieder. Ich nahm Stand and Deliver im Jahr 2020 auf und wurde sofort mit Verachtung und Hohn überschüttet. Im Februar dieses Jahres, bevor ich über die Natur der Impfstoffe erfuhr und mit 76 Jahren mit Emphysem, war ich in der Avantgarde. Also bekam ich die erste AstraZeneca-Impfung und hatte sofort schwere Reaktionen, die 10 Tage andauerten. Ich erholte mich schließlich und mir wurde gesagt, dass es 12 Wochen bis zur zweiten Impfung dauern würde. Etwa 6 Wochen später wurde mir die zweite AstraZeneca-Spritze angeboten und ich nahm sie, aber mit etwas mehr Wissen über die Gefahren. Unnötig zu sagen, dass die Reaktionen katastrophal waren. Meine Hände und Füße waren entweder gefroren, taub oder sie brannten und waren für 2 Wochen so gut wie unbrauchbar. Ich fürchtete, ich würde nie wieder spielen können. Aber die Propaganda sagte, der Impfstoff sei für jeden sicher. Dann traf ich ein Mitglied dieser Gruppe, das mir riet, vorsichtig zu sein und mir anzuschauen, was wirklich los ist. Ich hatte das Gefühl, dass ein Schleier gelüftet wurde, dass ich nicht mehr allein war, dass es in Ordnung, ja sogar unerlässlich war, an meiner Intuition festzuhalten und meinem Herzen zu folgen. Ich gehe weiter den Weg der passiven Rebellion und versuche, die Linie zu ziehen, um in der Lage zu sein, und das ist jetzt, da zeigt er, dass auch seine Familie sich offenbar dagegen stellt, also er versucht, die Linie zu ziehen und in der Lage zu sein, meine Familie aktiv zu lieben. Aber es ist schwer, mir auf die Zunge zu beißen mit dem, was ich jetzt weiß.
Ja, das ist wirklich berührend, vor allem diese Authentizität, die dahinter steht. Also er erkennt das und er sieht, welche Fehler er gemacht hat. Er spricht da ganz offen drüber und die Art und Weise ist natürlich unendlich sympathisch, wo er merkt, wo er tatsächlich dann auch gefehlt hat und festgestellt hat, da war er nicht geistesgegenwärtig dabei und jetzt hat er sich impfen lassen und jetzt trägt er das Dilemma und jetzt spricht er aber auch offen darüber. Die meisten, die ich kenne, die sich haben impfen lassen, die stehen da und behaupten, dass es genau richtig war, weil sie natürlich nicht die Eier haben und zu sagen, stopp, das war ein Fehler, auch wenn sie merken, dass es ein Fehler war. Und der spricht wirklich für sich, der Text.
Ja, und wir lernen ja auch, Andreas, dass jeder, der sich impfen lässt und vielleicht danach erst, wie auch Eric Clapton, so langsam den Schleier lüftet und sagt, oh je, was habe ich da gemacht? Dass, wie du gerade selber gesagt hast, er äußert das hier. Aber andere versuchen dann an der Richtigkeit ihres Handelns festzuhalten. Und wer dann versucht, von der anderen Seite zu überzeugen oder gar zu missionieren, der kann sicher sein, dass es nicht zu einem Kampf, sondern zu Krieg kommt.
Ja, wir haben eine Phase erreicht, wo die Missionierung dringend aufhören muss, weil einfach zu viele schon geimpft sind und diesen Fehler vermutlich bereuen, zumindest im Unterbewusstsein intuitiv, denn das Gewissen meldet sich und schlägt von innen an unsere Seele und sagt, stopp, 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 das ist nicht gut, was du hier machst. Aber dann kommt natürlich auch die Eitelkeit nicht zugeben zu wollen, dass man sich geirrt hat, dass man aufgesessen ist, beispielsweise einer Propaganda und sich nicht freiwillig dafür entschieden hat, dass man sich hat impfen lassen und das ist auch verfassungsrechtlich aus meiner Sicht äußerst kritisch. Man hat sich impfen lassen, weil man wieder frei sein wollte, weil man seine Grundrechte sich erkaufen wollte, indem man sich eine nicht ausreichend überprüfte, einen Wirkstoff in die Blutbahn spritzen lässt. Das ist ja eigentlich ein unfassbarer Vorgang und Deshalb gibt es auch einige Leute, die das natürlich dann schwer ertragen über das, was wir hier sprechen. Aber die Geimpften und die Ungeimpften haben eine unterschiedliche Haltung, weil die Ungeimpften sagen in den meisten Fällen, von mir aus lass dich impfen, aber lass mich in Ruhe, während die Geimpften jetzt tatsächlich in eine ziemlich aggressive Form auftreten und sagen, halt, jeder Ungeimpfte ist eben halt asozial. Und das ist genau dieser Punkt, der genau gemacht werden will. Das heißt, man hat hier gar keine eigene Entscheidung mehr, sondern die Entscheidungen werden von den Mächten vorgegeben. Und diese Struktur, die dahinter steht, die Linie, ist eigentlich nichts anderes als Verirrung und Durcheinander. Das heißt, es ist ja gar keine klare Linie erkennbar, sondern einfach nur die Leute in die völlige Verwirrung zu bringen und damit sind sie steuerbar, weil sie verlieren sich dabei selbst.
Ja, nochmal zum Ende hier von Eric Clapton, von dessen Aussage zu kommen. Eric Clapton hat ja auch schon schwere Schicksalsschläge im Übrigen hinnehmen müssen, verarbeiten müssen in seinem Leben. Hat er auch in seiner Musik getan, zum Beispiel der Tod seines kleinen Sohnes, der aus einem mehrstöckigen Hochhaus aus dem Fenster gefallen war. Eine ganz dramatische Geschichte, wo er damals diesen wunderbaren Song Tears in Heaven, also Tränen im Himmel, geschrieben hatte. Und das läutert Menschen natürlich auch und verändert sie. Und mir scheint dieses schwere Leben, er hat Alkoholentzug, er hat Drogenentzug gehabt und so, das hat ihn echt gebeutelt und ihn zum Schluss irgendwie zur Wahrheit reisen lassen. Und er sagt, er hat noch ein anderes Lied von Van Morrison jetzt aufgenommen. Ich habe es gestern gesucht, vielleicht findet ihr es. The Rebels heißt es, die Rebellen. Ich hatte allerdings auch nicht so viel Zeit. Also wer es findet, bitte gerne schicken. Und darin heißt es, das zitiert er, Where have all the rebels gone? Hiding behind the computer screens. Also wo sind die ganzen Rebellen geblieben? Verstecken die sich hinter ihrem Computer-Laptop? Where's the spirit? Where's the soul? Where have all the rebels gone? Also wo ist der Geist? Wo ist die Seele? Wo sind die alle? Und er sagt, ich war mein ganzes Leben lang ein Rebell gegen Tyrannei, gegen arrogante Autorität, wie wir sie jetzt haben. Aber ich sehne mich nach Gemeinschaft, nach Mitgefühl und Liebe.
Ja, und dieser Aufruf, den er da fragt, wo sind sie, die Rebellen? In ruhigen Zeiten, als alles noch so schön war, da war das so ein Schönwettersegeln für einen Kapitän. Da kann übrigens jeder seine Segel richtig reinsetzen und sagen, okay, da kann ja nichts passieren. Bei Sturm zeigt sich, wer wirklich derjenige ist, der die Sachen in der Hand hält. Und genau das ist das für mich auch Tragische, dass ich immer wieder denke, es gibt so viele Menschen, die, wenn sie ein Mikrofon sehen, gleich losstürmen, um ja schnell etwas reinzubringen, um sich ganz wichtig nochmal, ganz deutlich nochmal ganz nach vorne zu drängen, um zu zeigen, guck mal, ich bin ganz berühmt, ich bin ganz toll, ich habe was ganz Wichtiges zu sagen. Und was kommt jetzt? Nichts. Mundgeruch im Hintergrund, im Hinterzimmer und das ist das Einzige, was dann noch übrig bleibt. Und das ist das Erschreckende. Nur wenige trauen sich noch offen und ehrlich ihre Meinungen zu sagen und da gehört ein Reitschuster dazu oder andere. Und es gibt eben halt auch einen Eric Clapton und das finde ich auch ganz großartig, der ja eine Liga hier spielt, deshalb dürfen wir sie auch nicht alle über einen Kamm scheren, natürlich nicht. Und es gibt einige, die das machen, die dann auch ins Ausgeschossen werden. Und wenn es der Wendler ist beispielsweise, der die Zivilcourage hat und hat gesagt, nein, ich mache da einfach nicht mehr mit. Und so ist es auch der Gunnar Kaiser, der ja auch jetzt gestern so ein wunderbares Video gemacht hat, wo er gesagt hatte, ich muss mich jetzt entscheiden und ich steige einfach aus meinem alten Leben. Er war Beamter, er war Lehrer und er sagt, so geht es nicht. Ich muss meinem Gewissen treu bleiben.
Ja, es zeigt sich in dieser Zeit, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir kommen noch mal auf Amerika, oder wir sind ja, wobei Clapton ist ja eigentlich Engländer. Also, die Cyberattacken sind auf dem Vormarsch. Die Pipeline war angegriffen worden an der Ostküste. Eine Wasseraufbereitungsanlage in Florida wurde vergiftet in den letzten Wochen. IT-Systeme von Krankenhäusern wurden gehackt und man musste Geld bezahlen. Und diese Cyberangriffe sind auf dem Vormarsch, zielen zunehmend auf große Infrastruktureinrichtungen wie auch Verkehrsknotenpunkte, wie Energieanlagen und wie eben Versorgungsunternehmen ab. Und Präsident Biden aus den USA hat jetzt eine Exekutivanordnung unterschrieben zur Stärkung der US-Cyberverteidigung und zur Stärkung der Cybersecurity. Er sagt, öffentliche und private Einrichtungen in den USA sehen sich eben zusehends mit bösartigen Aktivitäten, Cyberaktivitäten, sowohl von nationalen Akteuren als auch von Kriminellen konfrontiert. Man geht davon aus, dass dieser Pipeline-Angriff aus Osteuropa oder Russland kommt. Er sagt aber auch in dieser Veröffentlichung, dass er davon ausgeht, nicht explizit, dass es die russische Regierung war, aber dass es eben aus dieser Ecke kommt. Und der Spiegel meldet, nach diesem Hackerangriff auf die größte Kraftstoffpipeline der USA, die jetzt übrigens wieder hochgefahren wurde, also Wendler kann auch bald wieder tanken, hat die Betreiberfirma den Tätern offenbar zuvor mindestens 5 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt haben.
Ja, das ist natürlich dann ein Einknicken im System. Man weiß natürlich nicht ganz genau, was hinter all diesen Dingen steht. Was mich wundert bei der Geschichte ist, wo bleibt eigentlich jetzt eine Diskussion, die entsprechenden sensiblen, neuralgischen Punkte zu diskutieren, wieder umzuschalten von der künstlichen Intelligenz, von der Computertechnik auf ganz normale analoge Technik, wo beispielsweise ein Mensch sich hinstellen muss, einen Hebel von links nach rechts drücken und dann wird der Fluss des Benzins wieder in Gang gesetzt und wenn er den Hebel wieder zurückdrückt, dann ist die Schleuse wieder zu. Das heißt, es gab ja früher diese Möglichkeiten der Cyberangriffe nicht. Die gibt es ja erst, seit wir diese gesamte völlige unkontrollierte Elektronifizierung haben. Das heißt, alles läuft auf Computerbasis. Vielleicht könnten wir an der Stelle auch mal in Frage stellen, ob wir auf dem Holzweg sind und an bestimmten Stellen wieder zurückgehen.
Holzweg kann nicht sein. Es gibt kein Holz mehr.
Es gibt kein Holz mehr, das ist richtig.
Ja. Aber da müssen wir uns jetzt was anderes überlegen. Ja, auch in Irland ist wieder eine Klinik angegriffen worden und der Cyberangriff hat sozusagen damit auch Einfluss auf den gesamten irischen Gesundheitsdienst genommen. Vielfach mussten Server abgestellt werden. Operationen konnten nicht durchgeführt werden, Operationen mussten verschoben werden. Also das ist offenbar das, was in Zukunft jetzt auf die Menschheit zugeht. Welches System dahinter steckt, ich wage es nicht zu sagen.
Ja, das ist einfach ganz schwierig zu sagen. Also wir sehen einfach, dass hier bestimmte Dinge umgebaut werden sollen und das fällt immer wieder ins Gesamtbild. Und was soll ich dazu sagen?
China. Das große Thema China, das ja auch den Generalen auf der Seele liegt in den USA, den Ex-Generalen. Es gibt jetzt Meldungen, sowohl von der New York Times als auch von CNN, dass China wohl ein großes demografisches Problem hat. Wir erinnern uns, China hatte zu viele oder zu hohe Bevölkerungszahlen, hat deswegen in den 80er Jahren die Ein-Kind-Politik eingeführt. Es durfte also jede Familie nur ein Kind haben. Das hat zu grauenhaften Eingriffen geführt, weil schwangere Frauen zwangsabtreiben mussten und Frauen zwangssterilisiert wurden. Und ich habe Videos gesehen, ich möchte gar nicht mehr dran denken, ich werde es auch gar nicht erzählen, wo verzweifelte Frauen die Embryonen entfernt bekommen haben, die aber schon lebensfähig waren, und zwar im 8. Monat. Aber jetzt heißt es, die Volkszählungsdaten, die haben ja jetzt die Zwei-Kind-Politik. Die ist ja dann irgendwann vor einiger Zeit eingeführt worden, weil man schon gemerkt hat, das wird zu wenig. Aber jetzt sind die Bevölkerungszahlen derartig schlecht, dass Alarm geschlagen wurde. Die Gesamtbevölkerung in China soll nach den Volkszählungsdaten in den letzten 10 Jahren um 5,8% gestiegen sein. Das langsamste Wachstumstempo seit der Mao-Ära. Die Zahlen zeigen auch, dass die Zahl der Arbeitskräfte in China kleiner wird. Die Zahl der Menschen im Alter zwischen 15 und 59 Jahren sank unter 900 Millionen auf etwa 63% der Bevölkerung. Ein Rückgang von 7 Prozentpunkten im Vergleich zu einem Jahrzehnt zuvor.
Ja, das sind die logischen Konsequenzen, wenn man in die Schöpfungsgesetze eingreift und sagt, dass wir nur noch ein Kind haben dürfen oder zwei Kinder. Man könnte das an anderen Rahmenbedingungen durchaus besser gestalten. Ja, es gibt dann natürlich zwei Dinge dabei, weil wir hier dann eine Überalterungsgeschichte haben. Das ist ja der berühmte Weihnachtsbaum, den wir uns vorstellen müssen. Oben mit einer schmalen Spitze und unten breit auslaufend. Oben sind dann die Rentner, in der Mitte sind dann diejenigen, die arbeiten, und ganz unten, wo der Baum steht quasi, dort befinden sich dann die Neugeborenen, die Kinder, die dann den Nachwuchs dann bringen. Und das ist eine gesunde Alterspyramide. Wenn überproportional viele Kinder geboren waren und dann beispielsweise irgendwann in die Mitte nach oben gehen, weil sie älter werden und dann in die arbeitsfähige Bevölkerung kommen und unten weniger junge Menschen nachkommen, dann wird irgendwann der Baum umgedreht sein und die Spitze oben ist nicht spitz, sondern die ist eben halt ganz breit ausufernd, wie wir es ja auch in Deutschland haben. Und dann müssen ganz wenige Menschen unten diese Riesenmasse oben finanzieren, denn wir haben ja eine Systematik, dass die Produktivität immer für die Nichtproduktiven, und die Nichtproduktiven sind die Rentner und die Kinder, und die müssen finanziert werden aus der produktiven Schicht in der Mitte. Und wenn die jetzt plötzlich zu dünn wird, dann haben wir wie eine Art Eieruhr in der Mitte. Und dann wird es irgendwann natürlich kritisch. Das ist aber nur so lange kritisch, solange wir das System so aufstellen, dass wir die Menschen selbst immer zugrunde legen, die für die Versorgung der Alten oder für die Jungen zu sorgen haben, und nicht die Produktivität insgesamt. Und das ist ja eins der ganz wichtigen Themen, die wir brauchen für eine Umstrukturierung des gesamten Denkens, dieser Rahmenbedingungen der Wirtschaft. Wenn Maschinen und Menschen permanent technische Entwicklung möglich machen, die dazu führt, dass immer mehr technische Geräte den Menschen ersetzen, die Menschen also arbeitslos werden im Erfolg, also erfolgreich. Das ist ja ein Erfolg, wenn man nämlich arbeitslos wird, weil es erfolgt zum Beispiel aufgrund einer technischen Entwicklung. Und wenn wir dann jetzt letztendlich aber die Produktivität nehmen, die jetzt aus den technischen Einheiten kommt, die dann die Finanzierung der Alten und der ganz Jungen dann zu finanzieren haben, Maschinensteuern zum Beispiel oder Maschinen, Sozialversicherungsumlagen, dann könnte man das Problem schnell in den Griff bekommen. Aber diese komische, einfache Denke kriegen die Menschen irgendwie nicht auf den Schirm.
Ja, und es heißt dann in einer anderen Meldung, dass die Wirtschaft darunter schwer leiden wird, dass man das auch nicht mehr in den Griff bekommen wird und dass jetzt darüber nachgedacht wird, dass die Geburtenrate doch erhöht werden soll. Also auch das wird schon von Seiten der Regierung vorsichtig angekündigt. Es ist eine Strategie, die man jetzt eben verändern will von der Zweikindpolitik. Im Jahr 2016 war die Einführung, denn man merkt, dass das nicht mehr viel gebracht hat. Das ist nämlich der Punkt. Also nach der Einkindpolitik haben sie jetzt 5 Jahre Erfahrung mit der Zweikindpolitik. Und die Menschen trauen sich nicht, Kinder zu bekommen, heißt es hier. Die sind noch verunsichert, denn man hat über die Kontrollpolitik, was die Geburtenkontrolle angeht, hat man natürlich die Gesellschaft in strengste Beschränkungen der Fortpflanzung auch geführt. Man musste zum Beispiel, es hat die nationale Familienplanungskommission gesagt, die wurde zu einem mächtigen Einfluss erhoben und hatte dann Zugriff auf die intimsten Aspekte des Lebens der Menschen, indem sie Geldstrafen von Paaren verlangte und Frauen eben zu Abtreibungen oder Sterilisationen drängte und manchmal auch eben gezwungen hatte. Und jetzt altert die Bevölkerung so schnell, dass es viele eben auch merken. Und die Gesamtfruchtbarkeitsrate, so schreibt der Minister für zivile Angelegenheiten Li Jiheng, die ist unter die Warnlinie gefallen und die Bevölkerungsentwicklung ist in eine kritische Übergangsphase eingetreten. In verarmten Gebieten ist es nicht so schwierig, aber in den Großstädten, in den Ballungsgebieten, da ist durch Sterilisationen, durch Verhütungsmaßnahmen, durch diese ganzen Eingriffe, Kampagnen waren das richtig, ist im Prinzip, hier heißt es übrigens auch, wer sich davon wenig beeinflussen lassen hat, sind die muslimisch dominierten Gebiete. aber die anderen eben nicht. Und ja, man hat sogar Frauen dazu gebracht, heißt es hier, die Spirale einsetzen zu lassen oder eben die Abtreibungen vornehmen zu lassen. Und dann heißt es, letztendlich wird das Schicksal von Chinas Familienplanungspolitik jetzt dadurch nicht mehr groß verändert werden, denn eine Generation hochgebildeter Frauen schiebt Heirat und Geburt aus anderen Gründen auf. Dazu gehört die Ablehnung traditioneller Einstellungen, die vorschreiben, dass Frauen den Großteil der Verantwortung für Kindererziehung und Hausarbeit tragen sollten. Und hier wird eine 38-jährige Redakteurin zitiert, für die das Kinderkriegen und Heiraten niemals in Frage käme, da dies mit zu hohen persönlichen Kosten verbunden wäre. Sie sagt, alle die Dinge, die du willst, deine Ideale, deine Ambitionen, müssen geopfert werden. Und das klingt nach Alice Schwarzer zu ihren besten Zeiten. Und Frau Liu sagt, dass die chinesische Gesellschaft den Frauen eine Strafe für Mutterschaft auferlegt und verwies auf die Diskriminierung der Mütter bei der Einstellung, die ihnen oft ausgesetzt sind. Also, das heißt, der Feminismus hat da auch schon, also das heißt auch die westliche Gesellschaftspolitik, Wurzeln geschlagen.
Ja, wir sehen, wenn in fundamental religiös anmutenden Strukturen man tatsächlich die natürlichsten Schöpfungsgesetze außer Acht lässt und deren Wünsche beispielsweise, die Wünsche der Menschen mit Füßen tritt. Denn der natürlichste Wunsch der Welt ist die Volkserhaltung. Das heißt, sich selbst auch weiter am Leben zu halten durch Kinder. Und der größte Wunsch für viele Menschen, so ist es in der Natur uns eigentlich eingegeben, ist tatsächlich die eigene Familie. Mit Mann, Frau und Kindern. Das sind die ursprünglichen Schöpfungsgesetze der Natur. Klingt in unserer Zeit natürlich völlig verwahrlost und völlig veraltet und verkrustet, ist wahrscheinlich schon mit dem Titel rechtsbehaftet. Aber genau da hat man eingegriffen. Und wenn man den Menschen diese eigentlichen natürlichen Wünsche aberzieht, dann suchen sie sich Alternativen. Und die Alternativen sind dann der Erfolg und dann eben halt Karriere zu machen. Und wenn sie dann so abgerichtet sind, entstehen neue morphogenetische Felder. Und dann werden natürlich die Mütter oder die Familien mehr oder weniger so als antikes, vorsintflutliches Modell dargestellt, was keiner mehr braucht. Ich bezweifle, dass die Chinesen durch eine Umstellung der Politik jetzt plötzlich die Leute da wieder zuzubekommen, zu motivieren, Kinder in die Welt zu setzen. Denn das sind die dramatischen Eingriffe, wenn man dermaßen menschenverachtend in der Politik mit den Völkern umgeht. Und hier zeigt es sich in der ganzen Klasse, wie es übrigens Japan auch schon hinter sich hat. Japan ist völlig überaltet. Ich glaube, das ist das älteste Industrieland im Durchschnittsalter der Welt. Dagegen sind die Deutschen sogar noch jünger. Und das wird dann irgendwann auch China treffen.
Ja, das sind mal wieder die Dinge im Leben, die zurückkommen. Wenn man das Falsche entscheidet oder Menschen unter Druck setzt, dass dann die Dinge nach hinten losgehen, beziehungsweise dass das Pendel zurückschlägt, das Gesetz der Wechselwirkung. Andreas, es gibt eine Meldung heute, und die hat mich allerdings auch ein bisschen an China erinnert. Veröffentlicht hat diese Meldung Russia Today, also RT Deutsch, mit der Überschrift Gehirnwäsche, Zuckerbrot und Peitsche. Berliner Forscher empfehlen Strategien gegen Impfunwillige. Und da heißt es, finanziert von Steuermitteln haben Soziologen der Humboldt-Universität zu Berlin Methoden erforscht, um Zweifelnde zur Covid-19-Impfung zu bewegen. Man plädiert unter anderem für kleine Geldgeschenke für die Spritze und den Entzug von Grundrechten. Also, und die Studie, so heißt es hier, liest sich wie ein sozialpsychologischer Experimentierkasten. Neben unterschwelligen Lockangeboten beinhaltet sie auch scharfe Repressionen gegen Unwillige. Und es heißt hier, warum macht man das? Die Umfragen hätten ergeben, dass die Impfbereitschaft in Deutschland zu gering sei, um eine sogenannte Herdenimmunität gegen das Covid-19-Virus zu erreichen. Und 67% in Deutschland, hätten angegeben, sich impfen lassen zu wollen. In anderen Ländern liegt die Quote bei etwa 55%, in Russland oder 56% in Polen, 59% in Frankreich, also eigentlich noch niedriger. Aber die Hälfte des unwilligen Drittels in der Bundesrepublik lehne die Impfung konsequent ab. Die andere Hälfte sei aber lediglich unentschlossen. Und die Letzteren, die Unentschlossenen, müssten zum Umdenken gebracht werden. Dies sei bis zu einem gewissen Grad möglich. Die Gruppe der konsequenten Verweigerer sei hingegen kaum zu erreichen. Also da hat man wohl offenbar schon aufgegeben. Und die Forscher, die hier alle namentlich genannt werden, Heike Klüver, Felix Hartmann, Ferdinand Geißler, Johannes Giesecke, die an der HU in Berlin politisches und soziales Verhalten erforschen, haben sich zusammengetan mit Markatan Humphreys von der Columbia Universität New York und sie haben sich, also der befasst sich unter anderem mit Regierungsführung und sie haben mehrere Strategien abgeklopft. Das Ergebnis: Die Jüngeren sind vor allem mit dem Köder Freiheit zurückzuholen oder dahin zu bringen. Mit kleinen Geldgeschenken als Impfbonus die Ärmeren und mit der Einbindung der Hausärzte die Älteren. Des Weiteren unterscheiden sie ihre analysierten Gruppen nach Bildungsstand und Geschlecht. Sie hätten herausgefunden, dass insbesondere weniger gut ausgebildete der unteren Gesellschaftsschichten sowie jüngere Frauen Bedenken hätten, sich impfen zu lassen. Allgemein sei es vergleichsweise einfach, die eine Hälfte der Bevölkerung zu impfen, aber für den Rest, da muss man Vorschläge jetzt vorlegen. Und dann heißt es, während ihre Vorschläge für monetäre Anreize und Einbindung der Hausärzte noch harmlos anmuten mögen, wird es beim Thema Freiheiten für Geimpfte pikant. So loben die Forscher etwa die harte israelische Strategie. Wer ohne grünen Impfpass nicht mehr reisen und viele Orte nicht mehr betreten dürfe, entscheide sich wahrscheinlich am Ende doch fürs Impfen. Ein Sozialkreditsystem, wonach Grundrechte von Regierungen gegen Gehorsam vergeben werden, benannten sie als eine sehr effiziente Möglichkeit, um menschliches Verhalten positiv zu beeinflussen.
Ja, also der Begriff unfassbar wird ja wirklich überstrapaziert, aber das ist wieder so ein Fall. Also mir schießt gerade durch den Kopf, wenn dieser ganze Wahnsinn, der hier läuft. Für mich ist das, die Sinne sind einem Wahn verfallen. Das heißt, wir haben ja Sinne mitbekommen, mit denen wir die Dinge abchecken können, geistesgegenwärtig und klären können. Aber wenn das Ganze in einen Wahn verfällt, dann wird das Ganze sehr unlogisch und auch schwer zu fassen. Und solche Fälle hatten wir schon gehabt. Und wenn irgendwann diese Geschichte nicht so ausgeht, wie die Mainstreamer sich das wünschen und plötzlich sich da schwerste Schäden herausentwickeln können, wie es ja schon Ärzte mittlerweile auch schon gesagt haben, dass eventuell diese Impfungen das natürliche Immunsystem sogar massiv einschränken können, vielleicht sogar so stark, das waren meine Gedanken, dass man irgendwann regelmäßig geimpft werden muss, weil das natürliche Immunsystem gar nicht mehr funktioniert. Also dann könnte es sein, dass wir irgendwann wieder so etwas haben wie die Nürnberger Prozesse. Und dann könnte es sein, dass man die Namen bestimmter Ärzte und Aktivisten in diesen Formen irgendwann wieder auf einer Liste sieht, weil sie dann nämlich auf der Anklagebank sitzen. Mich würde so etwas wirklich nicht mehr wundern. Es ist eine solche menschenverabscheuende Grundhaltung, die dahinter steht, indem man sagt, wir müssen die Leute jetzt irgendwie dahin bekommen und darzustellen, auch dass mehr oder weniger die Dummen sich nicht impfen lassen wollen. So wird es ja fast dargestellt. Das ist schon wirklich nicht mehr zu fassen.
Ja, ich möchte dir oder euch allen auch noch berichten, wer diese Studie in Auftrag gegeben hat und wer sie bezahlt. Magst du raten?
Melinda Gates Stiftung? Nein.
Nein, viel besser. Geforscht haben die 5 Sozialwissenschaftler im Auftrag und finanziert von der Bundesregierung. Ah. Das teilte Hans-Christoph Keller,
Sag ich doch, Bill und Melinda Gates Stiftung.
Andreas, so geht's auch nicht. Ja, also das ist mitgeteilt worden vom Pressesprecher der HU. Demnach sei sie im Rahmen der sogenannten Exzellenzstrategie gefördert worden. Das ist eine Allianz zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Land Berlin und 4 großen Wissenschaftsbetrieben, und zwar der Humboldt-Universität, der Charité, der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin. Und dann heißt es hier wörtlich, der Pakt wurde bereits am 1. November 2019 besiegelt.
Ja.
Wann?
2019. Ja.
Ah, dieser Pakt für die Exzellenzstrategie, alles klar. Ja, damit sollen dann Spitzenforschungen an deutschen Universitäten dauerhaft unterstützt werden und die sieht man hier. Andreas, die LinkedIn-Chefin Frau Wissler möchte gerne Hausbesetzungen als legitime Protestform anerkannt haben, sagt sie. Das ist ja die neue Vorsitzende der Partei Die Linke. Die hat den Verfassungsschutz kritisiert für die Beobachtung der Gruppe Marx 21. Und auch die Antifa habe viel für den Kampf gegen rechte Strukturen geleistet, findet Frau Wissler. Also die fühlt sich insgesamt sehr ungerecht behandelt. Und außerdem sagt sie, das ist eigentlich für mich die Meldung hier gewesen. Sie nannte also Hausbesetzung ein legitimes Mittel, um auf Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Es sei zwar nicht das massentauglichste Instrument, aber es ist problematisch, sagt sie, dass diejenigen kriminalisiert werden, die lange leerstehende Grundstücke und Häuser besetzen oder einer sinnvollen Nutzung zuführen, während diejenigen, die Wohnraum künstlich verknappen und aus spekulativen Zwecken leerstehen lassen, das ungestört tun können. Und sie knüpft an das, was eigentlich vernünftig klingt, die Forderung der Linken, große Immobilienkonzerne zu verstaatlichen. Zudem schlug sie einen integrierten Mobilitätskonzern vor, in dem die Bahn und eine staatliche Fluglinie gekoppelt und vernetzt sind.
Ja, das Problem ist, dass die Linken irgendwie nicht in der Lage sind, Konzepte zu entwickeln und bestimmte Dinge natürlich zu regeln, sondern immer gleich den Extremismus fordern und sagen, wir müssen damit Gewalt gegen vorgehen. Denn es sind keine legitimen Mittel, wenn man fremdes Eigentum besetzt, sondern das sind gewaltsame Mittel. Und wenn man sie legitimiert, dann werden sie also quasi aus den Straftaten herausgenommen. Und das kann ja nun wirklich kein Weg sein. Denn dann ist ja die einzige Forderung immer nur Anarchie und am besten noch Steine werfen. Das ist das Einzige, was aus dem linken Lager irgendwie kommt, als politisches Mittel. Es gibt aber doch Methoden auch im Rahmen der Kommunikation. Dazu muss man natürlich auch intellektuell folgen können. Und da wird es dann manchmal ganz schön dünn in bestimmten Führungsstrukturen von linken Parteien. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Ich bin da richtig erbost drüber, weil hier mit einer Nonchalance drüber weggegangen wird, über die Eigentumsrechte, die wirklich diskutiert werden können, um das ganz klar zu sagen, aber nicht auf diese Art und Weise. Das ist eine reine Neidschürerei, die da oben, wir hier unten. Und genau auf dieser Ebene werden Urinstinkte der Gewalt und damit des Extremismus gefordert. Und so entstehen Rechts- und Linksextreme. Also, man kann sich darüber unterhalten, ob man beispielsweise bei großen Konzernen Fehlern gemacht hat, indem die großen Konzerne nämlich von den Bundesländern, übrigens von den Ländern selbst, vom Öffentlichen, von der öffentlichen Hand, diese Immobilien für Schleuderpreise abgekauft haben und haben sie jetzt als Geschäftsmodell umgebaut, weil private Unternehmen im Normalfall effizienter arbeiten können, als es staatliche Organisationen können. Nun geht dabei der soziale Aspekt eventuell ein bisschen unter, auch das kann ich nachvollziehen. Also muss man jetzt versuchen, wäre es nicht möglich, vielleicht auch irgendwie so etwas wie eine Kompetenz in die Regierungen reinzubekommen, damit sie mit den Privaten mithalten können. Aber die Kompetenz bekommen sie nicht, sondern ihnen fällt dann nur ein, weil sie sich haben über den Tisch ziehen lassen und die Reibung dabei noch als Nestwärme empfanden, dass sie jetzt sagen nach dem Motto, wir müssen gegen die da vorgehen und Steine schmeißen. Nichts anderes ist das. Was dabei rauskommt, ist Enteignung. Als nächstes kommt in dieser Neiddebatte, jeder, der eine Wohnung hat, die er nicht selbst bewohnt und vermietet, der braucht die ja nicht, auch der wird beneidet, also muss dem die Wohnung auch weggenommen werden. Und irgendwann geht es dann so weit, dass eigentlich niemand mehr eine Eigentumswohnung braucht, sondern jeder wohnt nur noch in dieser Wohnung, die er dann mietet. Von wem wird dann nicht gefragt? Wahrscheinlich vom Staat. Und dann sind wir wieder im Altsozialismus gelandet. Und wenn wir sehen oder gesehen haben, wie in den alten sozialistischen Strukturen à la Sowjetunion oder auch DDR, die Menschen dann gelebt haben in ihren Höhlen, indem sie dann eben nicht mehr dass die Empfindung hatten, ihr Eigentum zu schonen, zu pflegen und so weiter und es sich schön zu machen, sondern mehr oder weniger die Buden nur abgewohnt haben. Das sind dann die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Und dann schlägt das Pendel wieder zurück in die andere Richtung. Kann nicht einer mal das Pendel anhalten und versuchen, intellektuell vernünftig zu argumentieren? Das fehlt mir. Und was bei den Linken da abgesondert wird, ist wirklich unfassbarer Blödsinn.
So, ein klares Wort, das hört man selten von dir, Andreas, mit dieser Werf. Du hast ja auch Nonchalance gesagt, das klingt ja alles gut. Dr. Suhareb Bhakdi hat sich wieder zu Wort gemeldet, denn ich fange mal mit einer anderen Meldung an, die darauf noch besser hinführt. Die Bild-Zeitung hat berichtet, dass es besorgniserregend sei, dass in Köln fast 1800 Personen nach der Impfung infiziert gewesen sei mit Covid-19. Und man macht sich äußerste Sorgen. Der Chef des Gesundheitsamtes, Johannes Niesen, der versucht zwar zu beruhigen und betont, die trotz Impfung infiziert werden, dass sie zumeist nur einen leichten Verlauf der Krankheit haben. Er ist aber dennoch beunruhigt. Er sagte der Bild-Zeitung gegenüber, dass man trotz Impfung infiziert wird, ist nicht der Normalfall. Diese Zahlen machen mir Sorgen. Und jetzt kommen wir zu Professor Bhakdi. Der ist ja nun wirklich weltweit renommiert. Ein Infektionsepidemiologe, der sich in den letzten Monaten extrem unbeliebt gemacht hat bei Politik und Mainstream. Und der ist ja nun einer der entschiedensten Kritiker der Zwangsimpfung. Jetzt hat er mehr als deutlich durchklingen lassen, dass die Vakzine selbst, womöglich also die Impfstoffe, der größte Seuchentreiber selbst sind. Denn die Impfung ist nicht nur kein Schutz vor der Übertragung, sagt er, sondern kann durch den Effekt des sogenannten Sheddings selbst ansteckend wirken. Immer mehr Nicht-Geimpfte würden nach Kontakt mit Geimpften über Symptome klagen. Die Impfung scheint also ansteckend zu wirken. Und er hat in BittelTV, hat er sich geäußert, hat es mal erklärt und sagt, wenn wir in einem Zimmer sitzen, dann ist das quasi die Blutbahn. Die Antikörper können das Virus nicht stoppen, das durch die Tür kommt. Es kommt nämlich durch den Luftraum in die Lungenflügel und das ist, was die Leute gar nicht realisieren. Somit könne die Impfung gar nicht richtig wirken, weil die Antikörper gar nicht dort sein, wo das Virus ankommt. Dann sagt er weiter, die Impfstoffe basierten zum Teil auf Viren, die abgeschwächt worden sind, sich also nicht mehr vermehren können, sondern nur die Abwehrkräfte aktivieren sollen. Dass das Virus damit aber nicht mehr ansteckend sei, wäre nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Bei AstraZeneca etwa sei im Tierversuch nachgewiesen, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften. Und auch mit Blick auf die Vakzine, die nach dem mRNA-Prinzip funktionieren, sieht er schwarz. Denn er stellt unmissverständlich klar, bei den anderen Impfstoffen gibt es bisher keinen zugelassenen, von dem erwartet werden kann, dass er vor Ansteckung schützt. Auch wenn das, wie so vieles bei diesem Experiment, bisher nicht genau untersucht wurde. Und durch die Herleitung der Impfstoffe von Viren selbst werden Geimpfte plötzlich zu Überträgern, sagt Professor Bhakdi über die Auswirkungen der Impfung.
Ja, also das ist durchaus vorstellbar, weil Bhakdi ist nun wirklich ein ausgewiesener Experte, Professor für Epidemiologie, so ist es richtig, das war zu schnell. Und er wird schon wissen, was er sagt. Für mich ist das auch immer eine Frage gewesen, wie es sein kann, dass ich einen Impfstoff in die Blutbahn bekomme, obwohl meine Viren sich im Rachenraum manifestieren und dann irgendwo in die Lunge gehen. Also bis das da im Blut landet, das ist für mich immer relativ schwer nachvollziehbar. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich persönlich sage allerdings, glaube, da spreche ich für dich auch, Eva, dass wir sagen, wir vertrauen auf unsere natürlichen Immunabwehrsysteme und wir sind natürlich dabei, uns auch vor allem gesund zu ernähren. Wir nehmen unser CDL Das ist auch immer ganz wichtig, auch manchmal prophylaktisch. Also das ist immer ganz gut. Und an der Stelle, glaube ich, werden wir damit gut durchkommen. Und ich glaube, die anderen Menschen sind gar nicht mehr zugänglich. Ich glaube, die Menschen haben es auch im Durchschnitt satt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ununterbrochen geht es nur noch darum, bist du geimpft und was läuft da gerade ab und was ist mit Covid und wie sind die Inzidenzzahlen? Unterm Strich gesehen wollen die Leute nur eins. Sie wollen wieder irgendwie ihre Grundrechte zurückhaben und dafür sind sie bereit, sich auch impfen zu lassen. Und ich glaube, die wenigsten hoffen darauf, dass die Impfung ihnen gut tut. Die meisten hoffen darauf, dass sie ihnen nicht schadet.
Genau, Hauptsache reisen und fliegen können. Wir haben heute Morgen etwas eingestellt von einem guten Freund von uns, der gerade geschäftlich verreist ist und in Zürich auf dem Flughafen war und hat die Schlangen gezeigt. Der Flug kostet 200 Schweizer Franken und der PCR-Test kostet 150 Schweizer Franken. Und er hat die Lines gezeigt, die Schlangen, in denen die Leute stehen. Und die PCR-Schlange war länger als die andere. Ja, das ist unsere neue Normalität. Vielleicht noch ganz wichtig, der Herr Bakti sagt noch etwas und damit sind wir wieder an einem Kernthema angekommen. Da geht es um die Impfung für Kinder. Er sagt vielleicht noch bezugnehmend auf den anderen Zustand des Impfstoffes, er sagt, es ist eigentlich juristisch festgelegt, dass keine Substanz gespritzt werden darf, die das Blut gerinnen lässt. Denn das sei ein grundsätzlich lebensbedrohlicher Umstand. Und er gehört deswegen auch zu jenen Experten, die bereits im Februar, also lange vor der Wochenblick.at beschreibt es als Todesserie bei AstraZeneca-Impflingen, in einem Offenbrief an die EMA, also die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde, geschrieben hat. Und er hatte vor dem Thromboserisiko bei allen damals zugelassenen Vakzinen gewarnt. Das hat ja dazu geführt, dass die Videos, die Interviews, die man mit Bakti gemacht hatte, gelöscht wurden. Dass jetzt aber auch Kinder geimpft werden, obwohl schon Kinder nach Impfungen gestorben sind, sei schlichtweg wörtlich unverantwortlich. Wer behauptet, dass diese Impfung für Kinder ungefährlich ist, gehört ins Gefängnis. Er ist Virologe, er ist Epidemiologe und er sagt, wenn Erwachsene sich impfen lassen wollen, dann ist es ihre freie Entscheidung, aber nicht bei Kindern.
Klare Aussage und das ist auch das, was Oscar Lafontaine nochmal nachgeschoben hatte. Wolltest du das auch noch sagen? Das war nämlich ganz interessant, der sich ganz deutlich dagegen ausgesprochen hat, eine Impfpflicht für Kinder einzubauen. Und genau das ist der Punkt. Deshalb hat man nämlich offenbar auch die Kinderrechte mit eingebaut. Das ist einer der Gründe ins Grundgesetz, obwohl es ja angeblich schon Menschenrechte geben soll. Was das ist, habe ich in meinem Video jetzt erklärt, was rauskommen wird. Und die Kinderrechte müssen natürlich auch gefragt werden, was sind die Kinderpflichten? Und zu den Pflichten gehört dann wahrscheinlich auch diese sogenannte Impfung. Und das ist das Ungeheuerliche, dass man Kinder nicht mehr als Menschen bezeichnet, sondern als separate Wesen, die man separat ins Grundgesetz einnehmen muss. Und damit wird es dann haarig und man erkennt dann doch eine ganz andere Agenda.
Das Wording wird ein anderes sein. Es ist dann ein Kinderrecht, dass sie eine Impfung erhalten, damit ihr Leben gerettet wird. Genauso, das wird ja ein Thema sein, um das du dich noch mal kümmerst für nächste Woche, nämlich, dass die Kinderrechte in die Verfassung sollen. Da bin ich sehr gespannt. Das wird bestimmt eine gute Diskussion werden. Nochmal für euch alle. Wir können alle viel dafür tun, dass wir uns nicht anstecken, dass wir nicht krank werden. Aber bei einer normalen Covid-Erkrankung ist es wie bei einer normalen Grippe. Wer keine Vorerkrankungen hat, wer in keiner Weise irgendwie belastet ist, sondern gesund lebt, der hat nichts zu befürchten. Und wir können sehr viel dazu beitragen, dass unser Immunsystem gestärkt ist, indem wir viel rausgehen, im Garten arbeiten, barfuß gehen, auf dem Rasen oder auf der Erde und uns gesund ernähren, indem wir unser eigenes Gemüse anbauen. Viele machen das von euch. Ich freue mich immer über die vielen Zuschriften, die schönen Bilder, die ich zuweilen hier auch gerne einstelle. Und dann gibt es die verschiedenen Methoden, mit denen man da rangeht. Wir haben zum Beispiel vieles auch von Hildegard von Bingen, was wir immer wieder empfehlen. Aber es gibt viele Leute, die es mit CDL halten, mit diesem Mittel, was wir hier auch immer wieder mal erläutern, nämlich durch den guten Andreas Kalker, besonders gut auch erklärt, denn man muss das schon gewissenhaft machen, also die Dosierung auch gewissenhaft. Aber CDL tötet Viren und Bakterien und Pilze. Wer zu einem Test geht, am besten vorher damit gurgeln. Und man kann das eben auch gut einnehmen. Wenige Tropfen, da muss man sich genau an die Anweisung halten. Und es gibt Leute, die machen eine 4-Wochen-Kur, habe ich mir jetzt gerade mal erklären lassen. Und gehen, man muss das dann mehrere Male am Tag nehmen, diese hochverdünnte Flüssigkeit, um dann sozusagen eine Generalreinigung im Körper vorzunehmen.
Ja, und ich glaube, das sind auch die besten Methoden, dass wir tatsächlich auf die alten Strukturen zurückgehen, die wir letztendlich schon seit langem kennen und uns nicht darauf verlassen, auf Impfstoffe, die man in irgendeiner Form überhaupt noch nicht getestet hat und die eventuelle Schäden verursachen können, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und insofern, denke ich mal, kommen wir da auf einen guten Weg.
Ja, die Immunität wird ja auch gesteigert und die Abwehrkräfte des Körpers, indem wir, Andreas, viele Vitamine nehmen. Und du sagst immer, Koffein hilft auch ganz besonders, ne?
Ja, also Koffein ist natürlich immer das, was mich ganz besonders nach vorne bringt. Und deshalb drücke ich gleich wieder den vielbesagten Knopf.
Ja, man hört es dann auch wieder. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Habt gute Laune. Der Teufel hasst es, wenn ihr fröhlich seid und lacht. Wir hören uns später wieder. Ciao.
Und deshalb immer gut gelaunt.